Normalerweise würde man daher als ernsthafter Naturwissenschaften-Fan einen anderen, klareren Nachweis verlangen. Einen Nachweis durch ein Experiment. Wenn die Beobachtung der Anfang aller wissenschaftlichen Neugier und Faszination ist, dann ist das Experiment das, was die Daten festzurrt und damit ein für allemal Fakten von Meinungen unterscheidet. Was ein Experiment ausmacht. Zu diesem Zweck müssen wir kurz darüber sprechen, was wir unter einem Experiment verstehen. Das ist im Alltag nämlich ziemlich verwässert. Üblicherweise verstehen wir darunter irgendeinen aktiven Versuch. Wenn uns jemand anschaut und sagt, pass auf, ich mache mal ein Experiment, dann erwarten wir, dass sich diese Person zum Beispiel ein viel zu großes Kuchenstück in den Mund stopft oder unerwartet auf einen E-Roller springt oder sich besonders groß macht, um zu sehen, wie die Eisbären im Zoo darauf reagieren. Übrigens alles Dinge, die Freddy in meiner Anwesenheit schon mal so getan hat. Aber das sind keine Experimente im wissenschaftlichen Sinn, denn zum Experiment gehört die Kontrollgruppe. Ein Experiment ist es zum Beispiel, wenn ich zwei Zimmerpflanzen habe und von denen nur eine regelmäßig gieße. Die Qualität meines Experiments hängt vor allem davon ab, wie gut Kontrollgruppe und Experimentalgruppe miteinander vergleichbar sind. Es sollte also bitteschön dieselbe Pflanzenart sein, in identischen Töpfen und nebeneinander im gleichen Zimmer, damit sie gleich viel Sonne abbekommen. Nur dann sprechen wir von einem Experiment. Was auch bedeutet, dass das Klischee vom verrückten Wissenschaftler in Büchern und Filmen häufig kein tatsächlich wissenschaftliches Vorgehen zeigt. Jemand, der einen riesigen Todeslaser baut, um die Menschheit damit zu unterjochen, ist im engeren Sinne kein verrückter Wissenschaftler, sondern ein verrückter Ingenieur. Die Forschenden, die ihre Hypothese zu Honig und Botulismus bei Kindern überprüfen wollten, kamen dem Ideal eines wissenschaftlichen Experiments sehr nah, indem sie sich Kontrollkinder gesucht haben. Am besten sollte an denen alles identisch sein, bis auf den Honig. Das ist schon mal super. Aber wir müssten uns hundertprozentig sicher sein können, dass nicht schon vorher ein Unterschied zwischen den Kindern mit und ohne Honig in der Nahrung bestand. Wer weiß, vielleicht vertragen manche Kinder andere Süßungsmittel schlecht, sodass ihre Eltern eher zu Honig greifen. Und vielleicht ist es, in diesem ausgedachten Fall, genau diese Unverträglichkeit, die dem Botulismus zugrunde liegt. Dann wäre unser Befund zum Honig ein reiner Trugschluss. Genau aus diesem Grund müssen wir streng sein. Ein richtiges wissenschaftliches Experiment wäre es nur, wenn wir die Kinder ganz zufällig auswählen und dann ebenfalls zufällig in Experimental- und Kontrollgruppe einteilen, sodass sich alle zufälligen Unterschiede zwischen ihnen gegenseitig aufwiegen. Da das nicht stattgefunden hat, ist der Zusammenhang zwischen Honig und Botulismus bei kleinen Kindern nicht experimentell nachgewiesen. Und er wird auch niemals experimentell nachweisbar sein, denn dazu müssten wir Kinder absichtlich vergiften. Das heißt natürlich nicht, dass wir das Ergebnis deswegen nicht anerkennen sollten.